SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo zusammen. Wir befinden uns offenbar mitten im Sommerloch. Viele Beschäftigte, Betriebe, Politiker und Verbände machen Urlaub. In den Medien ist dadurch Platz für manchmal abseitige Sommerloch-Themen. Oft sind es irgendwelche Tiere. Und ja, ich habe heute immerhin ein Parfum für Hunde mit im Angebot, aber dazu später mehr. Denn das Sommerloch ist auch der Platz, an dem Themen hochkommen können, die immer köcheln, die zwar wichtig sind, wozu aber nur noch selten wirklich zielführende Diskussionen geführt werden. Und genau so hat es diese Woche gleich mehrfach mal wieder das Dauerthema Rente in die Berichterstattung geschafft. Die Linke kritisiert, dass immer mehr Menschen im Rentenalter arbeiten und ein Wirtschaftsweiser fordert, die sogenannte Rente ab 63 unattraktiver zu machen. Ja, und für uns ist das der Grund, mal wieder etwas grundsätzlicher in die Diskussion über das Rentenalter einzusteigen. Wir bleiben aber auch sommerlich, denn wir schauen noch auf den richtigen Hitzeschutz am Bau und wir klären, ob Busfahrerinnen und Busfahrern eine Umkleidekabine zusteht. Das alles in dieser neuen Ausgabe von SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr zuhört. Ja, früher in Rente gehen muss teurer werden. Diesen Vorschlag hat diese Woche der Wirtschaftsweise Martin Werding gemacht. Konkret soll der frühere Renteneintritt für langjährig Versicherte unattraktiver werden, indem Abzüge erhöht würden. Das soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Gleichzeitig zeigen aber neue Zahlen, dass schon jetzt immer mehr Menschen im Rentenalter arbeiten. Ist also das aktuelle Renteneintrittsalter überhaupt noch realistisch? Tja, wenig überraschend, für die meisten, die irgendwann auf die Rente hoffen, ist schon das jetzige Regelalter 67 zu spät. Das war zumindest die nahezu eindeutige Antwort aller derjenigen, die wir diese Woche in Ludwigshafen dazu fragen konnten.
Ich habe meine beantragt. Ich gehe mit 63, weil ich beruflich nicht mehr in der Lage bin, das durchzustehen. Ich habe natürlich Abzüge, das ist mir bewusst, aber die gehe ich ein.
Ich bin Rentner.
Arbeiten Sie noch nebenher?
Ja, ein bisschen, aber aus Vergnügen.
Wenn man mich persönlich fragt, wäre mit 55 optimal für einen Mensch in Rente zu gehen, dass er wenigstens noch ein paar Jahre von seiner Rente wirklich leben darf.
Ich bin erwerbsunfähig, ich bin in Rente leider.
Arbeiten Sie noch nebenher?
Ja, weil meine Rente zu klein ist, weil wir unser Haus gekauft haben und geht nicht anders. Hotel, Zimmerreiniger.
Wenn man im handwerklichen Bereich schafft, erlebt man die 70 sehr wahrscheinlich nicht. Habe ich bei vielen Kollegen so erlebt. Problem des Fachkräftemangels ist ja auch im Handwerk deutlich zu spüren. Natürlich will man dann so lange wie möglich die Leute mit ihrer Erfahrung dann auch noch nutzen.
Meine Meinung ist, dass das eine Rente mit 70 für Akademiker angemessen ist, aber nicht für Leute, die in einem Berufsleben hart arbeiten oder so wie im öffentlichen Dienst jeden Tag 100% Konzentration über 8 bis 10 Stunden geben müssen.
65 ist okay. Meine Mutter hat auch bis 70 gearbeitet, weil sonst reicht's nicht. Die ist nebenbei auf dem Markt noch arbeiten gegangen, ja, um das aufzustocken, so lange, bis es nicht mehr geht. Aber das sollte nicht der Stand der Dinge sein.
Also ich bin 60, ich habe mein Fett gegeben und irgendwann muss auch mal gut sein. Und man merkt auch, wie die Kräfte im Alter nachlassen und auch die Motivation. Und wenn man 40, 45 Jahre gearbeitet hat, ist für mich Ende Gelände.
Wahrscheinlich wird es so ausgehen, dass ich tot umfall. Und dann brauche ich nicht mehr in Rente. Ich bin 38 und auf dem Bau, Baggerfahrer.
Ich würde das differenziert betrachten, weil es berufsgruppenspezifisch geregelt sein sollte. Das ist was anderes, ob ein Dachdecker mit 70 in Rente gehen soll oder jemand, der ein Leben lang im Büro gearbeitet hat. Und ich habe im Büro gearbeitet.
Also wenig überraschend, für die meisten kommt die Rente zu spät. Und es deckt sich mit einer aktuellen Umfrage der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, wonach sich der Großteil der Befragten höhere Renten und ein niedrigeres Einstiegsalter wünscht. Gleichzeitig wollen sie aber nicht mehr bezahlen. Doch neben dem Fachkräftemangel ist die Finanzierung der Rente natürlich ein kritischer Punkt, warum immer wieder über ein höheres Renteneintrittsalter diskutiert wird und warum zumindest ein Teil der Menschen im Rentenalter noch arbeitet. Stefan Sell ist Professor für Sozialpolitik an der Hochschule Koblenz. Herr Sell, was halten Sie denn von dieser Diskussion um die Rente mit 63, 67 oder mit 70?
Diese Diskussion, die ja schon seit vielen Jahren geführt wird, irritiert mich, weil immer von wir müssen länger arbeiten gesprochen wird, weil wir werden alle älter. Leider ist die Realität, dass das schlichtweg nicht stimmt. Wir haben erhebliche Lebenserwartungsunterschiede zwischen unten und oben gemessen am Einkommen. Also beispielsweise die Leute, die 20% höchsten Einkommen, die haben bei den Männern teilweise bis zu 10 Jahre längere Lebenserwartung. Lebenserwartung als die Menschen, die die untersten 20% der Einkommen nur zur Verfügung haben. Und das sind ja Leute, die oftmals ihr Leben lang in harten Jobs gearbeitet haben, wo man wenig verdient hat, die sowieso schon niedrige Rentenansprüche haben. Das heißt also, eine Anhebung des Renteneintrittsalters ist eine weitere Verschärfung der Ungleichverteilung zwischen unten und oben, und deswegen sollten wir differenzierter diskutieren.
Dann steigen wir doch direkt ein mit dieser Forderung, früher in Rente gehen muss teurer werden. Den Vorschlag hat diese Woche der Wirtschaftsweise Martin Werding gemacht. Die Rente ab 63 soll unattraktiver werden, indem Abzüge erhöht würden. Das soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Was halten Sie von dieser Forderung?
Also wir haben ja bereits Abzüge, wenn Sie heute vorzeitig in die Rente gehen, bis zu 4 Jahre vor dem Renteneintrittsalter, dann kriegen Sie aber lebenslang 14,4% Abschläge von Ihrer Rente. Das sind 0,3% pro Monat, wird Ihnen da abgezogen. Und was jetzt gefordert wird, das wurde schon vor einigen Jahren berechnet und gefordert, nicht 0,3, sondern 0,5% Abzüge. Das kann man versicherungsmathematisch begründen. Das ist nicht verkehrt, diese Forderung, aber man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, das sagte Herr Werding aber auch ganz deutlich, dass das natürlich eine empfindliche Rentenkürzung ist. Das ist ja auch der Sinn. Es sollen Anreize, also negative Anreize gesetzt werden, aufgrund der Einkommensausfälle dann später in die Rente zu gehen. Wenn man das will, kann man das machen, aber nochmal, die Abschläge, die gibt es heute schon.
Inzwischen lassen viele Firmen ältere Beschäftigte zum Teil gerne früher gehen, weil sie zu teuer sind oder weil sie Platz machen wollen für Jüngere mit Wissen zu neuen Technologien, die auch noch leistungsfähiger sind. Entspricht dieser Vorschlag der späteren Rente, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, also überhaupt der Realität der Betriebe?
Sie sprechen ein ganz großes Dilemma an. Schon seit vielen Jahren ist doch allen klar in der Diskussion, dass wenn jetzt die Babyboomer, diese stark besetzten Jahrgänge, derjenigen, die Mitte der 50er bis Ende der 60er Jahre geboren wurden, die teilweise noch alle im Erwerbsleben stehen, die werden in den nächsten 15 Jahren alle in den Ruhestand gehen. Das sind jeder dritte Beschäftigte, wird in den nächsten 12 Jahren verschwinden, altersbedingt. Dann ist allen klar, es muss uns gelingen, die Leute so lange wie möglich zu halten. Und hier 2 Punkte. Die Zahlen zeigen, dass bereits in der Vergangenheit der Renteneintritt nach den Jahrgängen tatsächlich gestiegen ist vom Alter her. Das heißt, entgegen der öffentlichen Diskussion haben wir schon ein steigendes Renteneintrittsalter faktisch bei den Leuten. Das ist eine gute Nachricht. Und da müsste man auch ansetzen und das weiterentwickeln. Aber wir sehen leider immer noch viel zu viele Unternehmen, die weiterhin auf Frühverrentung setzen oder die auch älteren Arbeitnehmern, die arbeitslos geworden sind, keine Chance geben. Nein, also das entspricht aber überhaupt nicht dem Bedarf, den wir haben. Die vielen, die in Rente gehen, die müssen beschäftigt werden. Und hier verhalten sich zumindest viele Unternehmen immer noch so, wie in den 80er Jahren oder den 90er Jahren, als wir noch dick besetzte jüngere Jahrgänge haben. Nein, ein Umdenken ist auch und gerade bei den Unternehmen dringend erforderlich.
Wir erleben gleichzeitig, dass immer mehr Menschen sich noch was zur Rente hinzuverdienen müssen, also im Rentenalter noch arbeiten. Ist das nicht heute schon ein Indiz dafür, dass das aktuelle Rentenalter für viele nicht mehr realistisch ist?
Absolut. Jetzt muss man aber klar sagen, dass es im Prinzip eine Zweiteilung gibt. Wir haben einen stark wachsenden Anteil an Menschen, die unter der offiziellen Armutsquote im Alter leben müssen, weil ihre Renten so niedrig sind. Und wir haben aber gleichzeitig auch einen stark steigenden Anteil von Älteren, die materiell wirklich super gut gepampert ihren Ruhestand, sei es ihnen gegönnt, verbringen können, weil sie hohe Renten bekommen und noch andere Alterseinkommen haben. Die haben eigene Immobilien und so weiter. Das heißt, die Schere zwischen den Rentnern, zwischen Arm und Reich, die geht weiter auseinander. Und da müssen wir durch gezielte Interventionen, vor allem zugunsten der vielen altersarmen Menschen, Verbesserungen herstellen. Das ist übrigens auch im Interesse der Jüngeren, damit der soziale Frieden wenigstens an dieser Stelle stabilisiert wird.
Auf die Jüngeren wollte ich gerade zu sprechen kommen. Die sehen sich mit dieser Diskussion um einen frühen Renteneintritt ja durchaus benachteiligt an der einen oder anderen Stelle. Viele rechnen nicht damit, dass die Rente überhaupt reichen wird und dass sie, wenn frühestens überhaupt mit 70 kommen wird. Ist diese Diskussion um eine frühere Rente also nicht letztlich überhaupt eine Scheindiskussion, die das Unvermeidliche nur auf Kosten der Jüngeren hinauszögert?
Also ich warne ganz eindringlich vor dieser sehr verzerrten auf Kosten der Jüngeren Diskussion. Der wahre sozialpolitische Konflikt besteht nicht zwischen Jungen und Alten, sondern zwischen Arm und Reich, zwischen wenig Einkommen und höheren Einkommen. Aber der entscheidende Punkt ist, die jüngere Generation, die hat ja auch in der Regel nicht diese Erwerbsverläufe, die die Älteren, die jetzt gerade in die Rente gehen, hatten. Wer von den Jüngeren hat denn mit 14, 15 Jahren seine Ausbildung begonnen? Wie viele sind erst später ins Berufsleben, ins Arbeitsleben eingestiegen und haben vorher profitiert von den Ausbildungsleistungen ihrer Eltern und der Gesellschaft? Nein, den Jüngeren muss man eindeutig zurufen, eine Begrenzung der Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters ist scheinbar widersprüchlich auch in ihrem Interesse, denn es wird ja sie vor allem treffen. Wenn es uns gelingt, die wirklich schwierige Zeit der Alterssicherung, die in den nächsten 15 Jahren vor uns liegt, irgendwie geregelt zu bekommen, indem wir es schaffen, einen nicht geringen Teil der Babyboomer 1, 2 oder 3 Jahre länger in der Arbeit zu halten, durch vor allem positive Anreize, dann wird sich die Situation danach wieder deutlich entspannen. Das sagen alle Rechenprognosen. Und davon werden dann auch die Jüngeren profitieren.
Sagt Stefan Sell, Professor für Sozialpolitik an der Hochschule Koblenz. Herr Sell, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
So, und jetzt zum echten Sommerloch-Thema. Die Luxusmodemarke Dolce & Gabbana hat ein neues Parfum herausgebracht. Und zwar für Hunde. 99 Euro soll Fefe kosten. Benannt ist das Parfum nach dem Hund von Modeschöpfer Domenico Dolce. Und an ihn geht deshalb unser satirischer SWR1-Brief der Woche von Christoph Azzone.
Lieber Domenico Dolce, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Es ist soweit, bald riechen auch noch Hunde, wie die Fußgängerzone vor der Douglas-Filiale. Aus Dolce & Gabbana wird Susi und Strolch. Sie sind Erfinder des Hundeparfums Fefe. Diese Geschäftsidee ist wirklich clever, beziehungsweise in Ihrem speziellen Fall clever. 99 Euro kostet das Fläschchen. Ja, lieber Herr Dolce, Geld stinkt nicht nur das, was man dafür bekommt. Ihr Hundeparfum duftet nach Moschus und Sandelholz. Die Tierschützer von PETA und zahlreiche Veterinäre kritisieren, das ist nichts für Hunde. Ich aber gebe zu bedenken, Sandelholz riecht wahrscheinlich nach Stöckchen. Also wenn da der modebewusste Hund nicht mit dem Schwanz wedelt. Es ist bekannt, Tierbesitzer neigen dazu, ihren Schützlingen zu kaufen, was sie selber mögen. Darum gibt es zum Beispiel Katzenfutter auch in den Sorten Hähnchen, Fisch und Leber und nicht in der Geschmacksrichtung Maus oder Zimmerpflanze. Und wenn es nach Lieblingsgerüchen des Hundes ginge, dann hieße Fefe wohl eher Eau du Beinchen heben, Hinterteil der Nachbarstöhle Nummer 5 und natürlich Caca de Chanel. Aber sich mit derlei zu beduften, das schaffen die meisten Hunde ganz von alleine und damit lässt sich ja dann auch nichts verdienen. Stimmt's, Herr Deutsche? Wenn sich Ihr Hundeparfum etabliert, gibt es bald sicher weitere Beauty-Produkte für Haustiere von Dolce & Gabbana, Extensions für Kurzhaarkatzen, Eyeliner für Wellensittiche oder wie wäre es mit Giftzahnbleaching für die Schlangen im Terrarium? Warum nicht? Das Modeschöpfer-Credo ist ja seit jeher keine Grenzen für Dekadenzen. Aber zum Schluss doch noch ein Tipp von mir. Für den Hund gilt das gleiche wie für Frauchen. Pft, pft, reicht völlig. Pft, 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 ist eher zu viel. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Und das ist Caroline Lüdemann. Hans hat ihr geschrieben. Er hat jahrelang als Busfahrer gearbeitet in einem Betrieb mit 500 Fahrerinnen und Fahrern. Und er kritisiert, dass es im Betrieb keine Umkleiden gibt und findet es nicht gut, weil man dann alles, was man nach Dienstende tut, halt theoretisch in der Uniform machen muss. Vom Krankenhausbesuch bis zum Feierabendbier, schreibt er. Müsste der Arbeitgeber nicht eigentlich Umkleiden anbieten, will er deswegen wissen? Und unsere Knigge-Expertin Caroline Lüdemann hat eine ganz klare Meinung. Ja.
aus meiner Sicht eine völlig berechtigte Fragestellung, die eindeutig zu beantworten ist. Es gibt nämlich eine sogenannte Arbeitsstättenverordnung, die Vorschriften für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer enthält. Und genau darin ist unter anderem eben auch festgelegt, dass Umkleideräume immer dann zur Verfügung gestellt werden müssen, wenn das Tragen besonderer Arbeitskleidung erforderlich ist und es eben den Beschäftigten nicht zuzumuten ist, sich in einem anderen Raum umzuziehen. Vielleicht, weil der Raum von außen einsehbar ist oder weil er auch gleichzeitig von anderen Personen genutzt werden könnte. Insofern nehme ich doch stark an, dass all diese Eckdaten hier erfüllt sind und dass der Arbeitgeber deswegen tatsächlich Umkleideräume zur Verfügung stellen müsste.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
0,04 Grad. Um 400stel war der Juli knapp nicht der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Er landet also nur auf Platz 2. Aber bis dahin gab es 13 Monate in Folge neue Temperaturrekorde. Und diese immer häufiger werdende Hitze, die beeinflusst inzwischen auch immer mehr Berufe. Ganz vorne mit dabei ist sicher die Baubranche, also egal ob der Straßenbau oder der Hausbau, hier ist Hitze und Sonnenschutz besonders wichtig. Dabei gibt es aber trotzdem jede Menge Herausforderungen für Beschäftigte und Unternehmen. Unser SWR1 Arbeitsplatzreporter Wolfgang Brauer war einen Tag auf dem Bau mit dabei.
Früh morgens auf einer Baustelle im Göppinger Stadtteil Hohenstaufen. Der Himmel ist strahlend blau, die Sonne leuchtet. Ein heißer Tag steht den 4 Bauarbeitern bevor, die hier ein Einfamilienhaus errichten. Polier Andreas Dentler.
Also normalerweise beginnen wir im Sommer um 7 Uhr, dann arbeiten wir bis 17 Uhr. Und wenn es extrem heiß ist, dann starten wir um 6 und arbeiten bis 15 Uhr. Und nach Bedarf halt Trinkpause oder Schattenpausen, wie man es nennen möchte. Wenn es richtig heiß ist, trinke ich zwischen 3 und 5 Liter am Tag Wasser.
Die werden vom Arbeitgeber gestellt. Von der Berufsgenossenschaft gibt es zudem für heiße Tage ein spezielles Sonnenschutzpaket für die Bauarbeiter.
Da haben wir Sonnencreme, eine Sonnenbrille, eine UV-Karte und eine Anweisung, Verhaltensregeln.
Auch auf korrekte Kleidung müssen die Bauarbeiter an heißen Tagen achten. Kein freier Oberkörper sowie Helm- und Nackenschutz gegen die Sonnenstrahlen, ergänzt Gerhard Zittrich von der Gewerkschaft Bau und Agrarumwelt.
Auf dem Bau hieß es früher immer, wenn ich braun bin vom Arbeiten, dann ist er auch sexy. Da ist mittlerweile auch so ein Umdenken, denn durch den Klimawandel ist, wo wir alle aktiv werden müssen und auch die Menschen überzeugen müssen, dass es nicht unbedingt gut ist, wenn man mit nacktem Oberkörper arbeitet. Bei dieser Witterung kann es schnell zum hellen Hautkrebs kommen.
Der ist nämlich inzwischen die häufigste anerkannte Berufskrankheit bei Bauarbeitern. Aber Trinken, gute Kleidung und Sonnenschutz alleine reichen noch nicht aus, ergänzt Hans-Peter Riedmüller, der Geschäftsführer der Baufirma Steeb aus Rechbergshausen bei Göppingen.
In unsere Bauwagen werden gerade Klimaanlagen eingebaut, sodass die eben einen kühlen Rückzugsort haben.
Hinzu kommt, an heißen Tagen sind die Mitarbeiter nicht so leistungsfähig wie sonst, erzählt der 63-jährige Bauarbeiter Karl-Peter Schad.
Da wird man halt schlaffer, müder, mittags, da drückt schon ein bisschen näher, ja.
Deshalb müssen die Bauarbeiter bei Hitze mehr Pausen machen. 10 bis 15 Minuten pro Stunde fordert die Baugewerkschaft. Das wirke sich natürlich auf die Geschäftsergebnisse aus, ergänzt Geschäftsführer Hans-Peter Riedmüller.
In so heißen Tagen gehen wir schon davon aus, dass wir zwischen 10% und 20% geringere Produktivität haben. Also das ist klar, das kostet schon Geld.
Dass die Arbeitgeber nicht alleine bezahlen wollen. Im Winter gibt es Schlechtwettergeld, wenn nicht oder nur eingeschränkt auf der Baustelle gearbeitet werden kann. So etwas soll auch im Sommer für besonders heiße Tage eingeführt werden, also eine Art Extremwettergeld. Da sind sich Gewerkschaft und Arbeitgeber einig. Denn der Klimawandel hat gerade auf die Bauberufe große Auswirkungen, meint Polier Andreas Dentler.
Der Sommer ist extremer geworden, also man spürt es deutlich. Ja. Die letzten paar Jahre war es ja wirklich extrem trocken auch. Also man merkt es schon.
Ja, Bauberufe im Klimawandel, wobei diese beiden Tipps, die gelten inzwischen ja fast dauerhaft im Sommer. Gut eincremen mit Sonnencreme und trinken, trinken, trinken. Das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR1.